HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Mekova. Er bezeichnet sich selbst als Cyborg, also halb Mensch, halb Maschine. Enno Park, Mitte 40, Informatiker und Publizist aus Berlin. Er war früher fast taub, heute kann er wieder hören, mithilfe eines Implantats in seinem Kopf. Den eigenen Körper mit Technik zu verschmelzen, sieht er als Chance. Für andere ist das eher eine Horrorvorstellung. Deshalb hat Enno Park den ersten deutschen Cyborg-Verein mitgegründet und will aufklären. Er sagt, allein durch unsere Smartphones, die wir ständig am Körper tragen, sind wir sowieso schon alle irgendwie Cyborgs, Menschmaschinen. Enno Park ist heute zu Gast in HR Info, das Interview. Herr Park, Sie sagen über sich, ich bin ein Cyborg, also eine Verschmelzung von Mensch und Maschine. Wo hört bei Ihnen der Mensch Enno auf und wo fängt die Maschine Enno an?
Der Mensch Enno hört eigentlich nirgendwo auf. Ich habe Technik in meinen Körper eingebaut, weil ich ein Cochlea-Implantat trage. Das ist ein künstliches elektronisches Gehör und das ist fester Teil meines Körpers geworden. Ich kann deswegen überhaupt nicht beantworten, wo ich denn jetzt aufhöre und dieses künstliche Stück Technik anfängt, außer Ihnen vielleicht irgendwelche Schemazeichnungen an eine Tafel zu malen.
Also das geht so fließend ineinander über.
Ja, absolut.
Sie sagen aber von sich, ich bin ein Cyborg. Sie sehen aber überhaupt nicht so aus, wie man sich so einen Cyborg immer so vorstellt. Sie sind eher so der Bud Spencer-Typ. Kräftig, gemütlich, nett.
Also es hat doch gar nichts damit zu tun, ob man ein Cyborg ist oder nicht, ein kybernetischer Organismus, ein Mensch, der Technik eingebaut hat, wie man denn jetzt aussieht, rumläuft oder auch charakterlich drauf ist. Es geht tatsächlich bei diesem ganzen Cyborg-Gedanken um das, was längst Alltag geworden ist für uns, nämlich, dass wir unglaublich verwoben sind mit unserer Technik und sie oft auch, wenn auch dann meistens aus medizinischen Gründen, in den Körper implantieren. Das ist auch alles andere als selten mittlerweile. Also in Deutschland haben allein ungefähr 40.000 Menschen ein Cochlea-Implantat und hinzu kommen die vielen, vielen Herzschrittmacher, künstlichen Hüftgelenke. Ganz zu schweigen von der ganzen Technik, die wir uns nicht implantieren, aber ständig bei uns tragen, von Armbanduhren bis Smartphones.
Das heißt, Sie haben also nichts gemein, Sie sehen nicht so aus wie diese Figuren, die man aus Science-Fiction-Filmen kennt, also zum Beispiel der Terminator oder die Borgs aus Star Trek, diese gefährlichen, feindseligen, übermenschlich starken Wesen, damit haben Sie nichts am Hut. Sie wollen vielleicht ein bisschen provozieren, wenn Sie sich Cyborg nennen, oder wie ist das?
Provozieren weiß ich nicht. Vielleicht ist es Hollywood auch, das provoziert, indem es diese Bilder produziert von Cyborg. Und diese Bilder haben ja auch eine Funktion. Da geht es um Identität, da geht es vielleicht um Angst vor Technik, um Macht und Kontrolle. Werde ich fremdbestimmt, wenn ich die Technik zu sehr an mich ranlasse? Solche Fragen werden verhandelt, wenn solche Figuren wie der Robocop dann plötzlich auftauchen. Aber der Alltag, den wir hier und heute haben, der ist doch wirklich ein komplett anderer, wenn es um unser Verhältnis von Mensch und Technik geht.
Sie waren 20 Jahre lang taub aufgrund einer unerkannten Maserninfektion und haben dann durch dieses Cochlea-Implantat, das Sie sich in Ihren Schädel haben einsetzen lassen, Ihr Gehör zurückbekommen. Das klingt wie ein kleines Wunder. Wie funktioniert das?
Ich möchte an dieser Stelle kurz relativieren. Nicht taub, sondern fast gehörlos. Ich hatte ein kleines bisschen Restgehör, hatte Hörgeräte, mit denen ich aber oft mehr schlecht als recht durch den Alltag kam. Auch wenn man das in dem Moment nicht so empfindet, ist man dann doch sehr eingeschränkt. Und über diese Jahre und Jahrzehnte habe ich auch verfolgt, wie sich das Cochlea-Implantat immer weiter entwickelte und an einem bestimmten Punkt auch entschieden, okay, das will ich jetzt auch haben. Es funktioniert so, dass sie eine Reihe von Elektroden in das Innenohr einführen und diese Elektroden dann mit kleinen elektrischen Impulsen die Nervenenden reizen, die vom Hörnerv zum Gehirn führen. Um das Ganze anzusteuern, ist ein Kabel verlegt, sozusagen unter Putz bei mir im Kopf. Und da außen dran sitzt ein Ding, das sieht so ähnlich aus wie ein Hörgerät. Das bereitet diese ganzen Signale auf und sendet sie nach innen.
Wenn Sie das so erzählen, dann klingt das wie so eine ganz normale Geschichte, ein medizinischer Vorgang. Aber dennoch muss diese Erfahrung bei Ihnen, dieses Wiederhören können, etwas ganz Besonderes ausgelöst haben.
Es war tatsächlich eine ziemlich rauschhafte Erfahrung, wieder hören zu können. Ich muss dazu sagen, dass ich als Kind die ersten 10 Jahre ungefähr noch normal gehört habe und in dieser Zeit normal hören und sprechen gelernt habe, dass mir also anders als einem gehörlos geborenen Menschen wirklich etwas fehlte, auch wenn mir das dann später nicht ganz so bewusst war. Und das zurückgeschenkt zu bekommen, war ein unglaublich berauschendes Ereignis. Ich konnte plötzlich wieder ganz, ganz viele Dinge, die ich vorher nicht konnte oder die so anstrengend waren, dass ich sie einfach aus meinem Alltag verbannt habe. Das heißt, sie haben mich damals nicht telefonisch erreicht. Ich habe mir Filme nur mit Untertiteln angeguckt. Oder auch ein simpler Flirt, da kann so ein Missverständnis auch schon mal zu einer Ohrfeige führen, die dann völlig unbeabsichtigt war. Solche Dinge halt. Und das ging plötzlich alles wieder und führte auch bei mir zu einer beruflichen und privaten Neuorientierung. Und viele Menschen, die mich zu dieser Zeit kannten, haben auch gesagt, ich habe mich sehr verändert. Das hängt aber dann stark damit zusammen, dass ich einen Sinn wieder zurückbekommen habe, der mich die Welt wahrnehmen lässt, der mich mit meinen Mitmenschen kommunizieren lässt.
Diesen Sinn, den Sie wieder zurückbekommen haben, durch diese moderne Technik, war das für Sie so eine Art Bewusstseinserweiterung, aber ohne Drogen zu nehmen sozusagen?
Ja, das geht durchaus in diese Richtung, weil mir tatsächlich bewusst geworden ist, wie sehr die Welt durch das geformt ist, was wir über unsere Sinne wahrnehmen. Und wenn Sie jetzt Ihren Sinn verändern und plötzlich dann doch mehr mitkriegen von der Welt, fangen Sie auch, sie anders wahrzunehmen. Ich sehe das im großen Maße positiv. Ich glaube, es hat mich wirklich empathischer gemacht.
Hat es Sie auch Technik euphorischer gemacht? Ich meine, Sie sind sowieso Informatiker, sowieso von Berufswegen technikaffin.
Technik euphorisch ist da völlig das falsche Wort. Das würde jetzt bedeuten, dass ich sagen, wir müssen jetzt alle Cyborgs werden, was auch auf eine andere Art schräg ist und jede Technik wird jetzt irgendwie die Gesellschaft weiterbringen. Das ist definitiv nicht so. Auch das Cochlea-Implantat ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es Menschen wie mir unglaublich hilft und wirklich ein Segen ist, aber gehörlos geborenen Menschen, die in der gehörlosen Kultur aufwachsen und heimisch sind, sehen das Cochlea-Implantat eher als eine Bedrohung ihrer Kultur. Und da muss man wirklich sehen, dass solche Sachen immer zwei Seiten haben.
Mhm. Aber Sie haben, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr schnell gemerkt, dass das Implantat mehr kann als ein normales Ohr. Was können Sie damit machen, was andere Menschen nicht können? Sie haben ja ein bisschen auch rumexperimentiert damit.
Also das Allerschönste ist zunächst mal ausschalten können. Das heißt,
tolle Vorstellung. Nichts mehr hören.
Darum beneiden mich wirklich alle. Also wenn ich so zu Hause am Schreibtisch sitze und arbeiten will, mache ich immer mein Gehör aus und habe Ruhe. Das heißt, wenn Sie noch eine preiswerte Wohnung an der S-Bahn oder neben einem Kindergarten haben, die nehme ich dann. Könnte meine Frau vielleicht was dagegen haben, aber andere spannende Dinge sind, ich kann mich mit einem Kabel, das heißt, das Kabel ist auch schon wieder veraltet, mittlerweile drahtlos, mit Klangquellen verbinden. Das heißt, wenn Sie mit mir telefonieren, entsteht auf meiner Seite des Telefonats überhaupt kein Schall mehr, sondern Sie telefonieren tatsächlich sozusagen direkt mit meinem Gehirn. Und das sind so Momente, wo man sich dann wirklich so ein bisschen cyborgartig fühlt im Sinne dieser alten Cyberpunk-Geschichten aus den 80er Jahren. Mhm. Das Spannendste ist aber eben dann doch wieder diese Sinneserweiterung und die Welt so klingen lassen, wie man es gerade haben möchte. Ich kann zwischen verschiedenen Programmen umschalten. Wenn mir die Welt gerade zu laut ist, mache ich leiser. Wenn ich in der Philharmonie sitze und denke, die spielen mir gerade zu leise, dann mache ich halt etwas lauter. Und wenn wir in einer Kneipe sitzen, dann schalte ich ein bestimmtes Programm an, das die Nebengeräusche, die von hinten kommen, wegschneidet, damit ich mich besser auf ihre Sprache konzentrieren kann.
Also Sie haben doch Superkräfte.
Es ist ein Nebeneinander von Superkräften und Einschränkungen. Mhm. Muss man differenzierter sehen.
Tragen Sie noch andere Technik unter der Haut? Hat Sie das angefixt, das Thema, das Sie dann weitergemacht haben?
Also meine Hemmschwelle grundsätzlich, mir etwas implantieren zu lassen, ist sehr niedrig. wobei ich schon immer mir das medizinische Risiko angucken würde. Im Moment habe ich einen kleinen NFC-Chip in meiner linken Hand.
Was kann man damit machen?
Damit kann man theoretisch bezahlen, einen Personalausweis ersetzen oder eine Fahrkarte in der Eisenbahn und solche Dinge.
Ich glaube, die Schweden sind da schon ganz weit vorne, ne?
Genau, da geht das. In Schweden könnte ich damit Bahn fahren, wenn ich mein Ticket drauflege, in Deutschland noch nicht. Und so Sachen wie Türschlösser öffnen, wo Sie sonst so eine Chipkarte in der Tasche haben, das können Sie auch so programmieren, dass Sie das mit dem Chip in der Hand machen können, ist in Deutschland noch so ein bisschen langweilig, weil die Infrastruktur dafür fehlt und eben nicht wirklich irgendwelche Kassen an Supermärkten das jetzt als Zahlungsmittel akzeptieren.
Also ich fasse mal zusammen, den Cyborg, so wie Sie ihn verstehen, zeichnet aus, dass es ihm nicht nur darum geht, mit der Technik bestimmte Behinderungen oder Defizite zu überwinden. Das Spannende für Sie ist, dass man mit dieser modernen Technik auch seine Sinne und Fähigkeiten als Mensch optimieren kann. Habe ich das richtig verstanden?
Optimieren ist ein ganz schwieriges Wort, weil dann müssen wir darüber reden, was optimal ist. Und wenn Sie jetzt sagen, optimal im Sinne einer, ich sag mal zum Beispiel, wirtschaftlichen Verwertbarkeit, damit wir hier so im Kampf aller gegen aller irgendwie besser um Arbeitsplätze konkurrieren können, nein, das habe ich überhaupt nicht im Sinn. Wenn Sie meinen, sich besser selbst verwirklichen zu können oder das zu machen, was man gerne machen möchte, auch wie man sich selber sieht, und Selbsterfahrung erleben, Umwelt besser erleben, sage ich ja unbedingt.
H-Info, das Interview mit Enno Park, Informatiker, Publizist und Cyborg, wie er sich selbst bezeichnet. Herr Park, wir haben ein Ritual in dieser Sendung, das ist die Interviewbox. Die habe ich hier neben mir stehen und die befüllen wir für jeden Gast. Wollen Sie mal hören, was ich da für Sie reingetan habe? Gut, dann öffne ich jetzt mal für Sie.
Lime, Blue, Magenta, Red, Spring Green, Orange, Violet.
Haben Sie erkannt, wer das war, was das war?
Das kann eigentlich nur Neil Harbison gewesen sein.
Ich wusste, dass Sie ihn kennen sofort. Der Mann mit einer eingepflanzten Antenne im Kopf, der von Geburt an farbenblind ist und mittels der Technik in seinem Schädel Farben hören kann. Er war der weltweit erste anerkannte Cyborg überhaupt, ne?
Das Wörtchen anerkannt ist wichtig. Es ging tatsächlich darum, dass er dieses Gerät zum Farbensehen die ganze Zeit trägt, mittlerweile auch fest eingepflanzt hat und das deswegen auch auf seinem Passbild drauf haben wollte. Und da haben dann die Behörden Ärger gemacht und er hat das dann schon vor mehr als 10 Jahren übrigens durchgedrückt, dass das akzeptiert wurde, weil gesagt wurde, Brillen werden ja schließlich auch akzeptiert oder übrigens auch Kopftücher, dann müssen wir das halt auch akzeptieren. Und so hat er das geschafft.
Es ist wirklich krass, wie der Mann aussieht. Kann man sich mal anschauen auf unserer Homepage auf hrinforadio.de. Er hat gerade am Klavier vorgespielt, wie für ihn einzelne Farben klingen, also grün, blau, magenta, rot, orange und so weiter. Neil Harbison, das ist ja der Vorreiter der Cyborg-Szene. Ist er auch ein Vorbild für Sie?
In gewisser Hinsicht. Das Interessante ist ja, dass wir beide eine relativ ähnliche Geschichte haben. Uns fehlt ein Sinn, den andere Menschen haben und wir versuchen das zu kompensieren oder irgendwas zu bauen, damit wir diesen Sinn wieder erlangen. Was ich bei Neil sehr, sehr spannend finde, ist, dass er diese Sinne ummappt, dass er also den Sehsinn aufs Hören umstellt und Töne halt hört, indem er die Farben verschiedenen Tonhöhen zuordnet und dabei ganz verschiedene Harmonien und da auch Disharmonien in der Umwelt entdeckt, die wir so nicht wahrnehmen würden. Er kann dann halt auch Infrarot zum Beispiel sehen oder Ultraviolett als Farbe. Das können wir Menschen ja sonst nicht ohne weiteres tun. Auf der anderen Seite sieht er diese Farben oder nimmt er diese Farben immer nur so punktuell und nacheinander wahr, je nachdem, worauf sich gerade diese kleine Kamera an seinem Kopf richtet, während wir immer so ein Gesamtbild haben. Also auch er ist ein Beispiel dafür, dass er einerseits ein bisschen mehr kann, aber andererseits auch eingeschränkt ist oder es anders wahrnimmt.
Ja, genau. Und er vermarktet sich ja auch als Künstler damit. Sie beide sind nicht allein. Es gibt seit Jahren eine wachsende Cyborg-Szene, habe ich gelernt, aus Forschern, Künstlern, Hackern. Die experimentieren ganz ernsthaft damit, wie man den eigenen Körper mit Technik erweitern kann. Für die einen ist das vielleicht eine gruselige Vorstellung, für andere ist das faszinierend. Als was sehen Sie sich eigentlich selbst? Als Freak oder als Pionier?
Also Freak ist schon ein ziemliches Schimpfwort, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so nehmen würde. Ganz gewiss sicherlich in bestimmter Hinsicht als Pionier. Pionier, zumindest im Sinne des Ausprobierens dessen, was geht und was möglich ist. Da geht es auch nicht immer unbedingt darum, jetzt den eigenen Körper zu erweitern, sondern zu zeigen, dass das jenseits von klassischer Medizin in irgendwelchen Laboren und so möglich ist, selbst gemacht werden kann. Es geht auch darum, ob wir von dieser Technik fremdbestimmt werden oder selber die Kontrolle über sie ausüben können. Deswegen wollen wir zum Beispiel Dinge selber bauen, anstatt sie einfach nur zu kaufen und darauf zu vertrauen, dass der Konzern vielleicht jetzt keine dummen Dinge damit anstellt oder uns vorschreibt, was wir damit machen dürfen und was nicht.
Sie sind ja auch ein Mitgründer des ersten deutschen Cyborg-Vereins. Da sind ungefähr so 40 Mitglieder, weiß ich, organisiert. Wie muss man sich das vorstellen? Sie sprachen gerade von selbst Dinge basteln. Ist das irgendwie so eine Art Bastler-Szene, die sich da trifft? Was passiert da in dieser Szene? Da hat man ja eigentlich so als Außenstehender überhaupt keine Ahnung.
Also in Deutschland wird tatsächlich relativ wenig gebastelt. Da sind zum Beispiel Länder wie die USA weiter, die Gruppe Grindhouse Wetware zum Beispiel, die wirklich Implantate baut, die man sich selber dann besorgen und implantieren kann beim Piercer. Bei uns geht es tatsächlich ein bisschen mehr darum, dass wir so eine Art Kulturverein sind. Das heißt, wir veranstalten regelmäßig Treffen, Vorträge, solche Dinge, auf denen dann diese Themen diskutiert werden können.
Aber wie sehen denn so Ihre Vereinsmitglieder aus? Sind die alle, tragen die alle Chips unter der Haut? Haben die sich Magnete einsetzen lassen? Das ist ja, glaube ich, so das übliche Einsteigerding, ne? Dass man sich so ein Magnet Reiskorn groß unter die Haut jagen lässt.
Tatsächlich hat die Mehrzahl unserer Mitglieder kein Implantat. Sie werden fast niemandem von uns äußerlich irgendetwas ansehen. Wir sind also in dieser Hinsicht ganz normale Leute, die sich Gedanken über das Verhältnis von Mensch und Technik machen. Einige wenige haben ein paar mehr Piercings, die sie dann vielleicht bemerken würden, wenn sie mit der Person reden, weil es ja auch ein bisschen naheliegend ist, dass es Überschneidungen zur Piercing-Szene gibt. Kommt aber auch wieder darauf an, was Sie machen wollen. Den Magnet an der Fingerspitze, den würde ich Ihnen gar nicht empfehlen. Das tut wirklich sehr weh, weil sehr viele Nervenenden in der Fingerspitze sind und diese Magneten auch aus anderen Gründen problematisch sind. Während zum Beispiel sich das so einen kleinen Chip in die Hand einzusetzen, ein kleiner Pieks ist, der weniger weh tut, als wenn Sie sich ein Ohrloch stechen lassen würden. Und beim Ohrlochstechen ist dann auch so ein bisschen die Parallele, dass man sieht, dass Menschen eigentlich schon durchaus bereit sind, ihren Körper aus ästhetischen Gründen zu verändern und wir das halt aus pragmatischen Gründen tun.
Also auf der einen Seite gibt es diese medizinische Entwicklung, also zum Beispiel intelligente Prothesen. Man denkt da natürlich sofort an künstliche Arme oder Beine. Da gehen wahrscheinlich noch die meisten Leute mit und finden das sinnvoll. Auf der anderen Seite haben wir aber, sagen wir mal, Spielereien einiger Nerds, die auf manche vielleicht eher abschreckend wirken. Unterscheiden Sie da auch zwischen diesen beiden Bereichen oder steckt für Sie hinter beiden die gleiche Philosophie?
Grundsätzlich ja, hinter beidem wirklich die gleiche Philosophie, denn krank werden oder behindert sein ist auch normal für Menschen. Das heißt, der normale Mensch enhanced sich, erweitert sich oder versucht es zumindest zu tun. Das heißt, wenn ein Mensch ohne Behinderung jetzt auf die Idee kommt, sich irgendein Chip oder irgendwas Leistungssteigeres oder so zu implantieren, ist das nicht so sehr viel anders, als wenn jetzt ein kranker oder behinderter Mensch eine Insulinpumpe bekommt oder ein künstliches Bein. Im Fall der Erkrankung oder der Behinderung ist es natürlich sehr viel existenzieller, das zu tun, weil man eben viele Dinge nicht kann und von vielen Dingen aus der Gesellschaft ausgeschlossen ist mit einer Behinderung. Und da setzt tatsächlich dann auch so ein bisschen unsere Kritik ein. Wenn wir sagen Kontrolle, heißt Kontrolle eben auch abschalten können. Und das muss dann auch bedeuten können zu sagen, nein, ich möchte diese eine Prothese, dieses eine Implantat nicht haben oder nicht so haben. Und da ist es dann wieder wichtig, dass die Gesellschaft keinen Druck in dieser Richtung ausübt im medizinischen Bereich.
Enno Park ist heute zu Gast in HR Info das Interview. Informatiker, Publizist und ein Cyborg, wie er selbst sagt. Also halb Maschine, halb Mensch. Er ist nicht der Einzige, der das von sich behauptet. Es gibt weltweit eine wachsende Cyborg-Szene, auch in Deutschland. Wir haben es eben schon mal angesprochen. Sie haben 2013 den ersten deutschen Cyborg-Verein in Berlin mitgegründet. Was ist da Ihr Ziel?
Unser Ziel ist tatsächlich, ein bisschen das, was ich gerade schon gesagt habe, in die Öffentlichkeit zu tragen und Technikdebatten anders zu führen. Ein Beispiel, nehmen Sie das Smartphone. Mhm. Es wird gerade im Moment auf so einer Ebene debattiert wie, oh, guck doch mal, wie toll, was damit alles möglich ist. Und das, du kannst eigentlich überhaupt nicht mehr auf ein Smartphone verzichten, zumindest nicht, wenn du zu bestimmten Gruppen dazugehören willst oder in bestimmten Kontexten arbeiten willst. Auf der anderen Seite ist dieses totale, oh, das Gerät ist schlimm, Untergang der Welt oder mindestens des Abendlandes und wir überfordern uns alle und wir müssen Digital Detox machen und reden von Sucht. Und irgendwie habe ich dann doch sehr das Gefühl, wenn ich mir diese beiden Gruppen angucke und das Feuilleton so lese, dass das an der Realität des Smartphones vorbeigeht, dass es doch sehr genau auf die einzelne Nutzung ankommt, was man jetzt genau damit macht und nicht macht und wie man es macht und wie man sich organisiert, ob man Notifications anschaltet oder nicht. Solche differenzierten Debatten über Vor- und Nachteile, auch von medizinischen Implantaten zum Beispiel, die Frage, ist es wirklich ein Vorteil, dieses Implantat eingesetzt zu bekommen oder ist es wirklich schlimm, wenn ein nicht kranker oder behinderter Mensch sich was implantiert, bis hin zu ganz wichtiger Bereich militärische Nutzung, denn da gibt es international auch einiges an Forschung am sogenannten Cyborg-Soldaten.
Oh, das hört sich krass an. Das ist wahrscheinlich dann die Grenze, die Ihnen nicht mehr so gefällt, oder?
Nicht mehr so gefällt, ist sehr freundlich gesagt. Es ist allein schon deswegen völlig unmöglich, weil so ein Soldat sich in einer Kommandostruktur befindet und damit die Freiwilligkeit des Eingriffs in den Körper nicht mehr gegeben sein kann. Und das ist uns eben unglaublich wichtig, diese Freiwilligkeit zu sagen, du hast das Recht, mit deinem Körper weitgehend anzustellen, was du gerne möchtest, solange du das verantwortungsvoll tust. Und zwar in beide Richtungen, auch in Richtung des Nein-Sagens.
Aber auf der anderen Seite stellen Sie doch die These auf, wir sind alle schon Cyborgs, eben zum Beispiel durch solche Entwicklungen wie das Smartphone, das wir ständig am Körper haben. Wie passt das zusammen?
Tatsächlich ist das ein bisschen so, denn der Cyborg ist nicht ein Ideal, das Sie werden sollen, wo ich jetzt sage, Cyborg sein, das ist ganz toll, los, implantieren Sie sich was.
Also Sie träumen nicht von so einer Art Übermensch in der Zukunft?
Nee, gar nicht. Es ist eher umgekehrt. Wir sind längst Cyborgs und es ist nicht so, dass ich sage, das finde ich toll, sondern dass ich das so als eine Art Gesellschaftsdiagnose sehe. Wir sind unglaublich verwoben mit unserer Technik, insbesondere durch das Smartphone, aber viele andere Geräte auch. Und die Modifikation des menschlichen Körpers und die Tatsache, dass der Mensch seine Umwelt verändert, aber auch sich selbst, geht weit, weit zurück, auch in Richtung Kleidung oder in Richtung Kochen, das ein Auslagern von Verdauungsprozessen aus dem Körper ist, über die Armbanduhr. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, all diese technischen Infrastrukturen, die wir um uns herum haben, das ist ja nicht nur Digitalisierung, das ist auch vielleicht die Straßenbahn, die da draußen fährt, aber auch sogar der Bleistift, den Sie in die Hand nehmen, wo Sie jetzt denken, oh, schreiben mit der Hand auf Papier, das ist doch was ganz Natürliches. Nö, das ist auch Technik.
Also Sie sagen, der technische Fortschritt hat uns Menschen eigentlich immer begleitet und jetzt müssen wir uns irgendwie verhalten zu dem, was heute da ist.
Genau, ich sage, so ein klassisches Zurück zur Natur gibt es nicht. Im Gegenteil, das wäre sogar gefährlich. Aber auf der anderen Seite diese krasse Technik-Euphorie und wir müssen alles machen, was wir machen können, das gibt es halt genauso wenig.
Sie sind als Betroffener zu dem Thema Menschen mit technischen Erweiterungen gekommen, beschäftigen sich heute aber auch mittlerweile philosophisch damit. Sie haben angefangen, Technikphilosophie zu studieren. Das heißt, Sie beschäftigen sich auch mit den ethischen Fragen, die das Thema mit sich bringt, wie zum Beispiel, darf der Mensch in die Natur eingreifen und sich selbst technisch optimieren? Das ist die Frage, die mir sofort dabei in den Kopf kam. Oder wer ergreift dabei eigentlich von wem Besitz? Der Mensch von der Maschine oder ist es eher umgekehrt? Haben Sie mittlerweile Antworten darauf gefunden?
Das ist tatsächlich teilweise sehr schwierig, darauf Antworten zu finden. Und es ist auch nicht immer klar zu sagen, wer von wem eigentlich Besitz ergreift. Selbst wenn Sie ein Gerät benutzen, das Ihnen auf bestimmten Ebenen hilft und dann auf anderen Ebenen aber vielleicht auch beeinflusst, wie Sie sich verhalten, können Sie das nicht direkt sagen. Ob der Mensch jetzt etwas darf oder nicht, ist tatsächlich gar nicht so sehr die Frage, denn er tut es schon. Und die Frage ist eher, ist das, was er tut, in Ordnung? Und wenn nein, warum nicht? Und dann sind so Grenzen wie ökologisch gesehen, fahren wir diesen Planeten an die Wand mit dem Klimawandel? Was können wir uns eigentlich erlauben, überhaupt noch an technologischem Einsatz und verantwortlich tun, so auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite, was kann ich vor mir selbst verantworten und wo fange ich an, meine Mitmenschen zu beeinträchtigen? Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ich will meinen Körper umbauen und ich bin bereit, das Risiko halt zu tragen, dann ist das total okay. Wenn ich jetzt aber ankomme und sage, ich möchte gerne meine Nachkommen nach meinen Vorstellungen züchten und gentechnisch manipulieren, dann ist das nicht mehr okay, weil sie dann sehr in das Leben eines Menschen eingreifen, der eben ein anderer Mensch ist als sie selber.
Sie wollen mit Ihrem Verein dieses Thema, diese Verschmelzung von Mensch und Technik ja auch kritisch begleiten. Das tun Sie. Ich gebe Ihnen mal Zukunftsszenarios und Sie sagen mir, ob das für Sie geht oder gar nicht geht. Im Jahr 2030 lassen wir Replikanten, also komplett künstlich erschaffene Menschen, für uns arbeiten und genießen unsere Freizeit. Geht oder geht gar nicht?
Technisch sehe ich das nicht, vor allen Dingen nicht im Jahr 2030. Ist eine wundervolle Utopie. Ich wünschte mir, es käme so. Ich bin mir aber nicht sicher, ob alle Menschen damit klarkommen.
Das nächste, was ich habe, im Jahr 2050 kreieren Wissenschaftler den ersten Cyber Sapiens, ein Baby, das schon mit Technik im Körper geboren wird. Geht oder geht gar nicht?
Warum nicht? Wenn man jetzt ein Cochlea-Implantat einbaut, dann macht man das erst im Alter von wenigen Monaten bei gehörlos geborenen Kindern. Man könnte sicherlich die Gehörentwicklung noch verbessern, wenn man schon im Mutterleib implantieren könnte. Warum nicht?
Oh, dieser Gedanke macht Ihnen keine Angst.
Nein, nicht wirklich. Ist die Frage wieder, was für Technik wollen Sie denn jetzt in dieses Baby implantieren?
Im Jahr 2025 wird Cyborg Enno Park endlich von einem in seinem Körper eingebauten Wecker wach. Geht oder geht gar nicht?
Das wäre tatsächlich total toll.
Das ist es doch, wovon Sie gerade träumen, oder?
Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten damit, dadurch, dass ich nachts auch mein Cochlea-Implantat, also den äußerlich zu tragenden Teil davon ablege, höre ich nachts nicht. Natürlich gibt es so etwas wie Wecker für Gehörlose, das sind ja meistens Blitzlicht- oder Vibrationswecker, die aber, je nachdem wie leicht man so wach wird und wie früh man raus muss, nur eingeschränkt funktionieren. Mich wecken sie nicht zuverlässig, bin deswegen auf meine Frau angewiesen oder aber auf einen Wecker, der mich zum Beispiel per Vibration oder so implantiert oder so ähnlich weckt oder ein Signal auf mein Implantat gibt, damit ich davon wach werden kann. Derlei würde ich sehr gerne bauen. Wenn ich ein bisschen rumspinnen kann und unrealistisch werden kann, ich hätte unglaublich gerne ein künstliches zusätzliches Namensgedächtnis als Hirnimplantat,
oh,
weil
ja,
ich da
das
große
wäre
Probleme
genial.
Damit habe, mir also den Namen immer so zu merken von all den vielen Leuten, die mir so begegnen. Das würde mir wahnsinnig helfen.
Dankeschön, Enno Park.
Sehr gerne.
Informatiker, Publizist und Vorsitzender des ersten deutschen Cyborg-Vereins in Berlin. Fotos, mehr Inhalt zum Thema und den Podcast finden Sie bei uns im Netz auf hrinforadio.de. Das war hr-info, das Interview mit Mariela Milkova.